Hallo und willkommen zum Podcast Alles ist Chemie. Ich bin Nikolas Jankowski, schön, dass ihr zuhört. Das ist die 7. Folge des Podcasts. Heute geht es um Farben, Felsbilder und Höhlenmalerei. Wir schauen uns an, was Farbe eigentlich ist und wie wir sie wahrnehmen können. Ich bin meines Zeichens Chemiker und kein Historiker, also wird der Fokus und Anspruch auf dem chemischen Gebiet liegen. Vorweg noch ein Hinweis, die Folgen haben Kapitelbilder, die in dieser Folge die Kunst zeigen und, wie sonst auch üblich, chemische Zusammenhänge besser verdeutlichen können. Einige Apps zeigen die aber leider nicht an, beispielsweise Spotify. Falls ihr die also sehen wollt, könnt ihr euch vielleicht für eine andere App begeistern oder auch auf die Internetseite allesistchemie.de nachschauen. Wir beginnen mit dem geschichtlichen Hintergrund. Viele Höhlenmalereien sind in Europa gefunden worden, dabei vor allem in Spanien und Frankreich. Auch die ältesten bekannten Malereien wurden in Spanien gefunden, und zwar in der Maltravesse-Höhle in Cáceres. Die Stadt liegt in Extremadura, was im Westen an Portugal grenzt. Dort wurden farbige Handabdrücke gefunden, die mit der Uran-Thorium-Methode auf ein Alter von mindestens 64.000 Jahren datiert wurde und damit nicht von Homo sapiens, sondern von Neandertalern stammen müssen. Wir befinden uns vor 64.000 Jahren weiterhin in der Steinzeit. Es wird noch eine Weile bis zur Bronzezeit vergehen. Die Höhle wurde 1951 entdeckt und enthält, wie bereits gesagt, vor allem Malereien durch Handstempeln. Weitere sehr bekannte Höhlen sind die Höhle von Altamira, erneut in Spanien. Diese liegt in der Nähe von Santander an der Nordküste Spaniens. Die Höhle wurde 1868 bereits entdeckt und enthält viele Bilder von Tieren in verschiedenen Farben, aber auch Zeichnungen mit Kohle und Ritzungen im Gestein. Die Entdeckungsgeschichte finde ich dabei besonders spannend. Im Jahr 1868 verschwand ein Jagdhund und ein Jäger, Modesto Cubillas, fand bei der Suche die Höhle. Der meldete sie dem Grundherrn Marcelino Sanz de Sautuola, einem Naturwissenschaftler. Die Malereien wurden dann wohl von seiner Tochter entdeckt, die in der Höhle stehen konnte und die Deckengemälde besser sah. Die Malereien zu datieren ist allerdings nicht ganz einfach und die Bilder sind auch noch zu verschiedenen Zeiten entstanden. Die ältesten Abbildungen dort datieren allerdings wohl nur, in Anführungsstrichen, 36.000 Jahre zurück. Darüber hinaus ist die Höhle bedeutsam, da sie einen großen Konflikt in der Vergangenheit auslöste unter den damaligen Experten. Viele wollten nicht anerkennen, dass die Felsbilder aus der Steinzeit stammen und warfen dem Entdecker vor, er habe sie fälschen lassen. Damals gab es noch keine Möglichkeit der Datierung durch Isotope. Erst weitere Funde in Spanien und Frankreich erhärteten die Theorie und Interpretation. Kommen wir zu einer weiteren Höhle. Wahrscheinlich einer der beeindruckendsten Höhlen überhaupt. Sie liegt im Südosten Frankreichs, nahe dem Pont d'Arc, im Tal der Ardèche. Es ist die Chauvet-Höhle, benannt nach ihrem Entdecker Jean-Marie Chauvet. Jüngere Bilder sind in der Höhle von Lascaux zu finden. Sie sind ungefähr 17.000 Jahre alt und befinden sich in der Region Nouvelle-Aquitaine im Südwesten Frankreichs. Gefunden wurde die Höhle im Jahr 1940. Auch in anderen Regionen der Welt wurden Höhlenmalereien gefunden. Besonders hervorheben möchte ich da die Höhlen im Marus Pangkep Karst auf Sulawesi in Indonesien. Nachdem wir in der Maltravesse-Höhle die ältesten Handabdrücke als Kunst hatten, sehen wir in den Höhlen im Marus Pangkep die ältesten figurativen Motive. Sie sind etwa 45.000 Jahre alt und zeigen Tiere. Wenn man heutzutage solche Höhlenmalereien besichtigen möchte, dann wird man in der Regel heute in Besucherzentren geleitet, wo Repliken davon ausgestellt sind. Früher einmal waren viele der Höhlen im Original zu sehen, aber das hat die Kunstwerke leider stark beschädigt. Durch den Eintrag von Feuchtigkeit und organischem Material mit den Touristen hat sich in einigen Höhlen Schimmel gebildet, sodass die Bilder zerstört wurden. Heute werden sie konserviert und so vor der Zerstörung bewahrt. Dafür werden die Höhleneingänge verschlossen und bestimmte Systeme aufgebaut, um zu tracken, wie die Umweltbedingungen in der Höhle sind. Ich glaube, ich muss eigentlich kaum erwähnen, dass alle gerade besprochenen Orte heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören und somit auch schützenswert sind. Für die Höhlenmalereien, die wir heute kennen, wurden Pigmente verwendet, darunter Ocker oder auch Ruß. Was Pigmente genau sind, das sehen wir später. Wichtig zunächst, sie brauchen auch Bindemittel. Das kann Wasser mit Kalk sein oder Baumharze oder auch Blut. Zum Aufbringen wurden damals verschiedene Techniken benutzt. Darunter natürlich die sehr einfachen und auch heute noch benutzten Methoden mit den Fingern oder mit Pinseln aus Tierhaaren. Es geht aber auch anders, man hat nämlich auch damals schon die Pigmente versprüht. Ohne eine Airbrush-Pistole wie heute ist das natürlich ein bisschen schwieriger, also wie hat man es gemacht? Man hat das Pigment in den Mund genommen und mit dem eigenen Speichel vermischt. Danach konnte es dann entweder ausgespuckt werden oder durch ein Röhrchen aufgepustet werden. In der Entwicklung der Menschheit haben wir natürlich viele weitere farbige Stoffe und Maltechniken gefunden und erfunden. Die Pigmente und Farbmittel schauen wir uns jetzt im Weiteren an. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick über die heutigen Aspekte, die wir genauer besprechen wollen. Höhlenmalerei wirkt auf uns natürlich über Licht und Farben. Daher werden wir uns genau das einmal anschauen. Wie kommt der Farbeindruck in unserem Auge zustande? Darüber hinaus natürlich auch die Arten der Farbmischung. Da gibt es ja die additive und die subtraktive Art und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber als ich damals Kind war, fand ich es ein bisschen verwirrend. Wir gucken uns das allerdings jetzt gleich genau an. Im chemischen Sinne schauen wir uns dann noch die Grundlagen von Pigmenten und Farbstoffen an. Pigmente haben dabei die Eigenschaft, dass sie in ihrem Medium nicht löslich sind. Als Medium sind zum Beispiel Wasser, Öle oder Harze möglich. Darin befinden sich dann die als Feststoffpartikel vorliegenden Pigmente. Im Gegensatz zu den Pigmenten stehen die Farbstoffe. Sie sind in ihrem Medium löslich. Auch hier können das wieder Öle sein oder organische Lösungsmittel, aber auch Wasser. Zusammen sind sie Farbmittel. Also, kommen wir zur Farbwahrnehmung. Wie klappt das eigentlich? Nun, es beginnt mit dem Licht, denn ohne Licht können wir gar nicht sehen. Ausgehend von Lichtquellen wie der Sonne trifft Licht auf Materie und wird dort reflektiert und gestreut. Dabei kann das Licht in unser Auge einfallen. Wenn alles gut geht, dann wird bei einem nicht eingeschränkten Menschen das Licht auf spezielle Sinneszellen fallen. Diese heißen Stäbchen und Zapfen. Stäbchen sind dabei für Hell- und Dunkelsehen zuständig, die Zapfen für die Farbwahrnehmung. Von den Zapfen haben die Menschen in der Regel drei Arten. Es sind welche, die rot, grün und blau wahrnehmen. Das machen sie, indem sie spezialisierte Moleküle ausnutzen, die Iodopsine. Diese bestehen aus einem Rezeptorprotein, dem Photopsin, und einem Liganden, dem 11-cis-Retinal. Dröseln wir das Ganze mal auf. Photopsin ist ein Protein und besteht aus vielen Aminosäuren. Damit bildet es eine chemische Umgebung, in die das 11-cis-Retinal gut hineinpasst und dort binden kann. Das 11-cis-Retinal selbst ist dabei kein Protein, sondern ein aus Vitamin A stammendes Molekül. Als Ligand im biochemischen Sinne wechselwirkt es mit dem Photopsin. In diesem Fall kommt es sogar zu einer kovalenten Bindung. Es muss nicht immer sein, in diesem Beispiel ist es aber so. Dann heißt der Komplex zusammen Iodopsin. Also aus Photopsin und 11-cis-Retinal entsteht Iodopsin. Solches Binden von Ligand und Protein verläuft häufig mit einer strukturellen Veränderung des Proteins. Dadurch wird dann die biochemische Funktion ausgelöst. Im Falle des Photopsins passiert das allerdings erstmal noch nicht. Das Retinal bindet, ohne größere Veränderungen auszulösen. Das ändert sich, wenn Licht der richtigen Wellenlänge auf das Retinal trifft. Dann wandelt sich das 11-cis-Retinal in All-Trans-Retinal um. Was bedeutet das? Die Umwandlung könnt ihr, falls vorhanden, im Kapitelbild sehen. Retinal kann in verschiedenen Strukturen vorliegen. In unserem Beispiel 11-cis und All-Trans-Retinal. Das liegt daran, dass Moleküle bei gleicher Anzahl an Atomen unterschiedliche Strukturen ausbilden können. Das sind sogenannte Isomere. 11-cis und All-Trans-Retinal sind isomer zueinander. Sie unterscheiden sich ausschließlich an der Ausrichtung einer einzigen Doppelbindung. Doppelbindungen können cis oder trans ausgerichtet sein. Das bedeutet, dass die Reste an den Kohlenstoffen entweder beieinander oder entgegengesetzt stehen. Cis bedeutet dabei zusammen und trans gegenüber bzw. entgegen. Diese sogenannte Cis-Trans-Isomerie findet sich bei Doppelbindungen, aber noch nicht bei Einfachbindungen. Denn Einfachbindungen können um sich selbst frei rotieren. Das können die Doppelbindungen nicht mehr, denn dafür müsste die Doppelbindung gebrochen werden. Das liegt an den Orbitalen, aber das ist ein bisschen zu viel, um es hier auszubreiten. Wichtig ist, Doppelbindungen lassen sich nicht frei gegeneinander drehen, Einfachbindungen schon. Statt Cis und Trans können auch E oder Z benutzt werden, was die derzeit bevorzugte Nomenklatur ist. Ist ein bisschen genauer, aber im Prinzip bedeutet es das Gleiche. E steht für entgegen, Z steht für zusammen und beides bezieht sich wieder auf die Reste mit den höchsten Prioritäten. Nur falls ihr mal statt Cis und Trans dem begegnet. Retinal jedenfalls beinhaltet 5 konjugierte CC-Doppelbindungen, wobei nur eine in der Cis- bzw. Z-Stellung vorliegt. Konjugiert bedeutet, dass zwischen den Atomen abwechselnd Doppelbindungen und Einfachbindungen sind. Durch diese Kombination bilden sich sogenannte Pi-Systeme der Orbitale. Dadurch verteilen sich die Elektronen der beteiligten Orbitale über alle Atome des gesamten Systems. was einerseits dazu führt, dass das System weniger Energie enthält, was der Grund ist, warum das überhaupt entsteht. Und gleichzeitig ist es für uns in dem Fall sehr wichtig, weil es möglich ist, dadurch Licht einzufangen. Lasst mich das nochmal zusammenfassen. Photopsin ist ein Protein, in dem Retinal binden kann. Retinal beinhaltet 5 konjugierte Doppelbindungen, durch das es Licht absorbieren kann. Gebunden ist es zunächst als 11-cis-Retinal, was keine oder kaum Veränderungen am Photopsin bzw. dann Jodopsin auslöst. Erst wenn Licht der richtigen Wellenlänge einstrahlt, dann wandelt sich das Cis in All-Trans-Retinal um. Dadurch verändert sich das Jodopsin und der Rezeptor wird aktiviert. Die Aktivierung führt dann zu einer Sinneswahrnehmung bzw. einer Signalweiterleitung ans Gehirn. Für die Aufklärung der physiologischen und chemischen Prozesse im Auge erhielten Ragnar Granit, Haldan Käfer-Hartlein und George Wald den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin im Jahr 1967. Das führt jetzt natürlich zu einer Frage. Wie kann es sein, dass mit einem lichtabsorbierenden Molekül 3 verschiedene Farben wahrgenommen werden können? Dazu kommt, dass im Molekül ja nur eine Doppelbindung isomerisiert. Das würde dafür sprechen, dass nur ein Wellenlängenmaximum absorbiert wird. Und das ist auch so. Freies 11-Cis-Retinal ohne Protein absorbiert bei einem Wellenlängenmaximum von 380 Nanometern. Und das war's. Die Lösung steckt also im Proteinteil. Dadurch ändert sich die chemische Umgebung des Retinals. Und die Wechselwirkungen sorgen dafür, dass das absorbierte Wellenlängenmaximum verschoben wird. Dementsprechend gibt es nicht ein Protein, sondern 3 verschiedene, leicht unterschiedliche Photopsine, sodass 3 Wellenlängen absorbiert werden, bei 420, 535 und 565 Nanometern. Die Wellenlängen entsprechen jeweils einer Farbe des Lichts, blau 420 Nanometer, grün 535 Nanometer und rot 565 Nanometer. Diese Wellenlängen sind logischerweise im Bereich des sichtbaren Lichts. Licht selbst ist elektromagnetische Strahlung, die als Welle oder Teilchen beschrieben werden kann. Stichwort Welle-Teilchen-Dualismus. Die Teilchen der elektromagnetischen Strahlung werden dabei Photone genannt. Zu der elektromagnetischen Strahlung gehört viel mehr als nur das sichtbare Licht. Angefangen bei großer Energie gehören dazu jetzt abstufend Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, Ultraviolettstrahlung, das sichtbare Licht, Infrarotstrahlung, Mikrowellenstrahlung und Radiowellen. Strahlung kann natürlich für Menschen und Tiere gefährlich sein. Und das ist, wenn sie ionisierend ist, was bei hoher Energie der Fall ist. Sehr bekannt ist, dass bei den Röntgenstrahlen die DNA geschädigt wird, was unter anderem Krebs auslösen kann. Hohe Energie bedeutet dabei, dass sie eine hohe Frequenz oder kleine Wellenlänge besitzen. Eine Wellenlänge ist dabei die Entfernung zwischen Wellenkämmen oder Tälern. Also kann man ganz einfach sagen, wie beim Meer: jede Welle hat einen höchsten Punkt und der Abstand von dem zur nächsten ist die Wellenlänge. Genauso ist es auch bei den Wellen des elektromagnetischen Spektrums. Die Frequenz ist damit aber auch noch eng verbunden, denn sie bezeichnet, wie oft dieser Kamm pro Sekunde auftritt. Die Einheit davon ist Hertz, hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört. Oder das Beispiel WLAN. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dort gibt es die Frequenzbänder 2,4 und 5,0 Gigahertz. Fun Fact, das sind Mikrowellen. Wenn ihr euer Essen in der Mikrowelle erhitzt und die in einer Linie vor dem WLAN-Router steht, dann habt ihr keine oder nur sehr schlechte Verbindung. Gleichzeitig sind diese Strahlen eher ungefährlich, da sie nicht ionisierend sind. Sie können höchstens noch Gewebe erwärmen. Die letzten, wirklich gefährlichen Strahlen sind die UV-Strahlen, weswegen wir dringend Sonnencreme benutzen sollten, denn die kommen zum Teil durch unsere Atmosphäre hindurch. Gehen wir aber nochmal zurück zu den Farben des sichtbaren Lichts. Wenn die Sonnenstrahlen auf Glasprismen oder Regentropfen fallen, dann können wir sehen, wie sich das weiße Licht nach ihren Wellenlängen aufspalten. Das Ergebnis ist der Regenbogen, violett, blau, grün, gelb, orange und rot. Andersherum, wenn die blauen, grünen und roten Anteile des Lichts in unser Auge fallen, dann addieren sie sich zum weißen Licht. Diese additive Farbmischung wird in Bildschirmen benutzt. Und hatten wir mal kurz in der Nobelpreisfolge zu den Quantendots. Daneben gibt es die subtraktive Farbmischung, die bei Pigmenten und Farben relevant ist. Also genau hier jetzt heute, bei den Pigmenten der Höhlenmalerei. Wie funktioniert das hier? Pigmente und Farben sind chemische Verbindungen, die die Möglichkeit bieten, Licht zu absorbieren. Wie wir es schon häufig hatten, können Elektronen bestimmte Mengen an Energie aufnehmen. Diese bestimmte Menge korrespondiert mit der Wellenlänge des Lichts, wie wir es vorhin hatten. Dadurch wird dem Licht eine Wellenlänge entfernt, was nicht mehr reflektiert werden kann. Ins Auge fällt dann eben das Licht ohne diese Farbe und man sieht die komplementäre Farbe. Mischen wir verschiedenste Pigmente zusammen, die möglichst vollständig Rot, Grün und Blau entfernen, so sehen wir Schwarz. Häufig klappt das nicht so gut. Ich denke, jeder kennt es noch von dem Wasserfarbkasten aus der Kindheit. Es ist eher braun und das liegt daran, dass es nicht die richtigen Wellenlängen vollständig erfasst. Wir kommen zu den Pigmenten, die früher hauptsächlich in der Natur gefunden wurden und dann verwendet wurden. Auch hier hat die moderne Chemie natürlich Fortschritte gebracht, die wir am Ende dieses Abschnitts uns genauer anschauen. Kommen wir aber erstmal zu den in der Natur zu findenden. In der Frühzeit wurden vor allem Ocker, Holzkohle und Manganerze benutzt. Später kamen dann auch noch hinzu Lapislazuli und Türkis. Ocker kann zum Beispiel in Frankreich gefunden werden. Die berühmten Ockerfelsen von Roussillon in der Provence sind ein Beispiel dafür. Dort enthalten große Gebiete, die Ockerfelsen, größere Mengen des Pigments. Chemisch betrachtet bestehen Ockerpigmente aus braunem Eisenstein mit verschiedenen weiteren Tonmineralien, Quarz und Kalk. Wenn man über Ocker spricht, dann ist das in der Regel der gelbe Ocker. Daneben gibt es aber noch weitere, beispielsweise roter und brauner Ocker. Die chemische Verbindung, die Ocker gelb macht, ist Eisen-3-Hydroxidoxid, was ein Bestandteil des Rosts ist. Es handelt sich um eine Form des Eisenoxids, welches zusätzlich Wasser enthält. Ein Oxid ist dabei die Verbindung aus einem Element mit Sauerstoff. Der gelbe Ocker kann umgewandelt werden in den roten Ocker. Wie könnte es anders sein? Durch Erhitzen. Ein bisschen übers Feuer hängen und aus Gelb wird Rot. Dabei verschwindet das Wasser aus dem Komplex und das Eisenoxid verbleibt. Dieses Eisenoxid ist das, was wir eher als Rost bezeichnen würden, dieses rötliche Pigment. Das wird übrigens auch von den Uwa Himba benutzt, um ihre Haut und Haare einzufärben und vor äußeren Einflüssen zu schützen. Das schwarze Pigment, das häufig benutzt wurde, ist Holzkohle. Beim Verbrennen von Hölzern im Feuer entstand und entsteht Ruß. Der Ruß ist hauptsächlich elementarer Kohlenstoff. Auch heute verwenden wir Ruß in sehr großem Maße. 2011 wurden fast 11 Millionen Tonnen hergestellt. Zu finden ist es als Farbpigment in sehr vielen Produkten, zum Beispiel Druckertinte, Kunststoffe, aber auch als Mascara. Heute werden viele Pigmente synthetisch hergestellt und ihre Eigenschaften gezielt verändert. Das können einerseits anorganische Materialien sein, wie das oben benannte Eisenoxid, oder organische, auf Kohlenstoff basierende Moleküle. Ein Unterschied zu vielen anorganischen Pigmenten ist, dass die anorganischen Pigmente komplexe sind und damit nicht kovalente Bindungen ausbilden, sondern dadurch bestimmt sind, dass in der Mitte ein Zentralatom ist und Liganden, die beide Elektronen zur Bindungsbildung beisteuern. Der wesentliche Unterschied ist, dass bei den anorganischen Komplexen das Licht von den Elektronen des Metallions absorbiert wird. Im Unterschied dazu verfügen die organischen Pigmente über größere Pi-Systeme, also abwechselnde Einfach- und Doppelbindungen. Ein natürlich vorkommendes anorganisches Pigment haben wir bereits kennengelernt, das Eisenoxid im Ocker. Ein synthetisches Pigment hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen und es gilt als das älteste überhaupt. Es wurde wahrscheinlich 1706 erstmals synthetisiert. Es ist das blaue Pigment in Van Goghs Sternennacht und in Die große Welle von Kanagawa. Die Rede ist von Berliner Blau, Preußisch Blau bzw. Eisenhexacyanidoferrat. Es ist eine weitere Komplexverbindung des Eisens. Das liegt dabei sowohl als 2+ und 3+ Kation vor, mit Cyanidanion als Liganden. Ja, das Cyanid, das als Kaliumcyanid auch als Cyankali bekannt ist. Aber im Komplex mit Eisen ist es praktisch ungefährlich, da es vom Körper nicht aufgenommen wird. So wird genau dieser Komplex auch in der Medizin verwendet, nämlich im Fall einer Thalliumvergiftung oder Kontamination mit radioaktivem Cäsium-137. Es kann als Antidot gegeben werden. Dabei werden die Metallionen im Kristallgitter von Berliner Blau eingelagert und können so ausgeschieden werden. Auch mehrere natürliche organische Pigmente sind wohl bekannt. Chlorophyll, der Farbstoff von Pflanzen, wichtig für die Photosynthese, und auch Indigo, das Jahrtausende als blaues Farbmittel benutzt wurde. Dazu gibt es eine sehr interessante Geschichte der kommerziellen Synthese, vielleicht kommen wir auch mal dahin. Synthetisch gibt es da vor allem zwei Klassen zu nennen. Sie können als Pigmente auftreten oder als Farbstoffe. Je nachdem, wie sie aufgebaut sind, verändert sich ihre Löslichkeit in verschiedenen Lösungsmitteln. Die Klassen sind die Azopigmente und polyzyklische Pigmente bzw. Farbstoffe. Zu den polyzyklischen Pigmenten gehört das Kupferphthalocyanin. Ein Zyklus, der über vier Stickstoffe Kupfer komplexiert. Für die organische Struktur fehlt mir allerdings die Fantasie der Beschreibung. Guckt euch das Bild an. Kupferphthalocyanin gilt inzwischen als das wichtigste blaue Pigment. Ihr findet es in Lacken, Plastik oder Tinten. Letzteres als Cyanoblau in eurer Druckertinte. Im Gegensatz zu Pigmenten sind Farbstoffe in ihrem Anwendungsmedium gelöst. Beispielsweise Wasserfarben oder Lebensmittelfarben. Es gibt natürlich noch andere und die besprechen wir jetzt. Auch dabei kann man wieder zwischen natürlichen und synthetischen Farbstoffen unterscheiden. Habt ihr schon mal Campari getrunken? Der stark rot gefärbte Likör wurde früher mit dem natürlichen Farbstoff Kamin gefärbt, der aus Cochenil-Schildläusen gewonnen wurde. Kamins farbiger Hauptbestandteil ist dabei die Kaminsäure. Sie hat dem Namen nach eine Carbonsäurefunktion und besteht darüber hinaus aus einem Anthrachinongerüst mit einigen zusätzlichen Substituenten und einem Glukosemolekül. Das Anthrachinon-Grundgerüst besteht aus drei Kohlenstoff-6-Ringen, die nebeneinander angefügt sind, wobei der mittlere Ring zwei Ketone als CO-Doppelbindung enthält, an der Position 1 und 4, also oben und unten. Die noch genauere Beschreibung spare ich mir, guckt euch ein Bild an, am besten natürlich das Kapitelbild. Wichtig ist jedenfalls, dass Anthrachinon aromatisch ist und so ein ausgedehntes Pi-System hat. Dadurch kann es Licht im sichtbaren Bereich absorbieren. Das Anthrachinon-Grundgerüst wurde in vielfältiger Art und Weise verändert. Diese Farbstoffe sind zahlreich genug, dass sie eine eigene Klasse bilden, die Anthrachinon-Farbstoffe, die sowohl natürliche wie auch synthetische Farbstoffe beinhalten. Das war der alte Farbstoff von Campari. Mit zwei der neuen Farbstoffe erschließen wir uns eine weitere Gruppe. Die Farbstoffe heißen Tartrazin und Azorubin. Letzteres spoilert, es sind die Azo-Farbstoffe. Gerade auch schon mal kurz vorgekommen mit den Azopigmenten. Als Beispiel möchte ich jetzt das Azorubin besprechen. Es besteht aus zwei Teilen, die jeweils ausgedehnte Pi-Systeme enthalten. Es sind Derivate des Naphthalins, ein aromatisches Molekül, das zwei Kohlenstoff-6-Ringe besitzt, die miteinander verbunden sind. Die beiden Naphthalin-Fragmente sind verbunden mit einer sogenannten Azo-Gruppe, zwei Stickstoffatomen, die mit einer Doppelbindung miteinander verbunden sind. Über diese Brücke können aromatische Systeme miteinander verbunden werden. Azofarbmittel sind die ältesten synthetischen organischen Farbmittel. Es waren zum ersten Mal alle Farben möglich zu synthetisieren und diese gezielt als Pigmente oder Farbstoffe zu entwickeln. Damit Azorubin zum Beispiel wasserlöslich ist, wurden zudem zwei Natrium-Sulfon-Gruppen angefügt. Mit der Summenformel RSO3-, mit der negativen Ladung und Natrium plus mit der positiven Ladung. Der dritte Farbstoff im Campari ist Brillant Blau FCF. Der auch in Blue Curaçao zu finden ist beispielsweise. Brillant Blau FCF gehört der Gruppe der Triphenylmethan- bzw. Methin-Farbstoffen an. Die Gruppe hat als zentralen Bestandteil ein Kohlenstoffatom, an dem drei Phenylringe hängen. Phenyl ist der Name für Benzolringe, wenn diese als Substituent auftauchen. Zu einem der Ringe muss in der farbigen Form eine Doppelbindung vorliegen, damit ein großes Pi-System entsteht. Damit ist dann weder noch ein richtiger Phenylring, noch in der Mitte ein Methan, dementsprechend vorhin Methin ist eigentlich der korrekte Begriff. Damit sind wir fast am Ende. Ich will nur noch einen Farbstoff besprechen. Habt ihr schon mal davon gehört, in das Purpur hineingeboren zu werden? Das waren die Kinder des amtierenden byzantinischen Kaisers. Das Purpur, eine besondere und teure Farbe, war den Kaisern damals vorbehalten. Bereits in Rom war das Purpur nur den höchsten Würdenträgern erlaubt zu tragen. Das Purpur ist ein natürlicher Farbstoff, der aus den sogenannten Purpurschnecken gewonnen wird. Das ursprüngliche Sekret, was noch nicht diese Farbe hat, wird durch das Enzym Purpurase mit Sauerstoff und oder Licht zum Pigment 6,6-Dibromindigo umgesetzt. Blöd nur, dass das Pigment sich nicht zum Färben eignet. Eine Fermentation durch Bakterien führt allerdings zu einer wasserlöslichen Form. Die ist dann wieder nicht purpur, sondern grün-gelb. Damit kann gefärbt werden und der Stoff dann Licht und Sauerstoff wieder ausgesetzt werden, wodurch das Pigment zurückgebildet wird und ein wunderschöner purpurner Farbton sich ergibt. Es sind weitere Schattierungen möglich, von Rot bis Blau und natürlich das Violett, im eigentlichen Sinne das Purpur. Fassen wir die heutige Folge zusammen. Wir haben einen kleinen Spaziergang von der Steinzeit bis zur Gegenwart hinter uns. Es begann mit den Höhlenmalereien, insbesondere der Kunstwerke in Frankreich und Spanien. Die damals verwendeten Farben sind Pigmente, die in der Natur zu finden sind, zum Beispiel der Ocker, der von Eisen-Sauerstoff-Komplexen gebildet wird. Pigmente sind in ihrem Anwendungsmedium unlöslich, im Gegensatz zu den Farbstoffen, die löslich sind. Es gibt viele verschiedene natürliche und synthetische Farbmittel. In der Antike bis zur Neuzeit wurden natürliche Färbemittel verwendet, zum Beispiel das oben genannte Pigment Ocker oder das Purpur. In der Moderne und der quasi explodierenden Chemie kamen schnell viele synthetische Farbmittel hinzu. Angefangen über das Berliner Blau, ein Komplex, bis zu den Gruppen der Azo- und Anthrachinon-Farbstoffe oder auch Triphenyl-Methan-Farbmitteln, welche organische Moleküle sind. Die Liste ist natürlich nicht vollständig. Ach ja, und die vielleicht wichtigste Frage von heute, sind Weiß, Grau und Schwarz Farben? Sie sind unbunte Farben. Sie sind keine Spektralfarben aus der Zerlegung des Lichts, sondern das Fehlen oder vollständige Vorhandensein der farblichen Frequenzen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch vielleicht enttäuscht sind, weil so viele verschiedene Themen angeschnitten wurden, aber dann so wenig eigentlich in die Tiefe gegangen wurde, mit Ausnahme von »Wie sehen wir eigentlich?« Nun, ich glaube, bei vielen Sachen kommen wir nochmal auf die Entdeckungsgeschichte zu sprechen. Mir fallen da vor allem das Berliner Blau ein, die Azo-Farbstoffe, Indigo, alles spannende Themen, die in der Zukunft warten. Und ich hoffe, ihr seid dann noch mit dabei. Das jedenfalls heute war für mich ein netter Einstieg, um mal Farbmittel und die Farbwahrnehmung überhaupt zu besprechen. Es sind jetzt sehr viele Stichworte gefallen und vielleicht mag der ein oder andere ja auch einfach jetzt noch darüber nachlesen. Und damit sind wir am Ende der Folge. Das Skript zum Nachlesen inklusive Bilder und weiterführender Links findet ihr auf der Website allesistchemie.de, zusammengeschrieben ohne Leerzeichen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, könnt ihr da einen Kommentar hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben an info@allesistchemie.de. Das war Alles ist Chemie, Folge Nummer 7. Danke fürs Zuhören.